Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen: Druck aus Brüssel, die Schweiz müsse die Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausdehnen, sonst drohe das Aus für die ganzen bilateralen Eins. Weitere Untersuchungen: In der Atomschmuggelaffäre will die Geschäftsprüfungsdelegation zusätzliche Abklärungen machen. Weitere Nachbeben: In China werden erneut Zehntausende von Häusern zerstört. Später folgende zwei Fragen: Löst sich das Klimaproblem von selbst dank der hohen Ölpreise? Und was bezweckt Jimmy Carter mit seiner Rede über Israels Atomarsenal? Und die Revolution hatte Mängel, also machen wir eine neue. Das Dossier über die Notwendigkeit neuer Ansätze in der Landwirtschaft. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Eva Gammerter.
Die EU verlängert das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der Schweiz nur dann, wenn die Schweiz die Freizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ausdehnt. Das erklärte ein Vertreter der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel, wo Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf das Protokoll zur Ausdehnung unterzeichnete. Widmer-Schlumpf ihrerseits sagte, die Schweiz habe jedes Interesse, das Freizügigkeitsabkommen mit der Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien zu sichern und weiterzuführen. Im Fall einer Volksabstimmung möchte der Bundesrat getrennte Vorlagen zur Ausdehnung der Personenfreizügigkeit und zur Weiterführung des Abkommens. Der Ständerat hat sich für eine Verknüpfung der Vorlagen ausgesprochen. Der Nationalrat diskutiert das Thema morgen. Der Ständerat bleibt dabei. Der Ärztestopp in der Schweiz soll bis 2010 verlängert werden. Ohne Ärztestopp könnten bis zu 6'000 ausländische Spitalärzte in der Schweiz eigene Praxen eröffnen, erklärte Bundesrat Kuschper. Dies könnte zu Mehrkosten von bis zu 300 Millionen Franken führen. Der Nationalrat hatte sich einer weiteren Verlängerung des Ärztestopps widersetzt. Im Zusammenhang mit der umstrittenen Aktenvernichtung in der Atomschmuggelaffäre hat die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments weitere Untersuchungen beschlossen. Im Herbst will sie dazu einen Bericht vorlegen. Recherchen von Schweizer Radio DRS haben heute ergeben, dass bei der Vernichtung der brisanten Akten ein Vertreter der USA anwesend war. Bundespräsident Couchepin hatte am Freitag erklärt, der Bundesrat habe die Dokumente und Datenträger aus Sicherheitsgründen unter Aufsicht der Internationalen Atomenergieagentur verschwinden lassen. Die Anwesenheit der USA hingegen stützt die These, dass die Vernichtung auf Druck des amerikanischen Geheimdienst CIA erfolgt ist. Aller Voraussicht nach kommt es zu keinem zweiten Swissair-Strafprozess. Aufgrund der Beweislage sei eine Einstellung des Verfahrens wahrscheinlich, sagte der leitende Staatsanwalt Christian Weber gegenüber Schweizer Radio DRS und bestätigte damit einen Artikel von 20 Minuten online. Mit einer definitiven Einstellung sei in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. Beim zweiten Swissair-Strafprozess würde es um Delikte im Buchhaltungsbereich gehen. Beim ersten Strafprozess waren alle Angeklagten freigesprochen worden. Das Zürcher Obergericht befasst sich im Juni mit einer Reihe von Berufungen und Rekursen aus diesem Prozess. Schweizer Bauern wollen mit einem Milchstreik höhere Preise für ihr Produkt erzwingen. An Demonstrationen im luzernischen Emmen und in Sulgen im Kanton Thurgau beschlossen rund 200 Bauern, ab morgen keine Milch mehr an die Verarbeiter abzuliefern. Ziel sei ein kostendeckender Milchpreis, der bei rund einem Franken pro Kilo liege. Heute erhalten die Bauern etwa 75 Rappen. Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi erklärte, man erwarte keine großen Auswirkungen des angekündigten Milchstreiks. Bei zwei weiteren Nachbeben in China sind in der Provinz Sichuan zehntausende Häuser eingestürzt. Das meldet das chinesische Fernsehen. Dabei seien mindestens 60 Personen verletzt worden. Im Erdbebengebiet wurden inzwischen zehntausende von Menschen evakuiert, weil ein Dammbruch droht. Nach dem verheerenden Beben vor über 2 Wochen hatten Erdrutsche einen Fluss gestaut. Der See ist mittlerweile auf 725 Meter angestiegen. Es droht eine Flutwelle. 1800 Soldaten und Experten versuchen, durch eine Öffnung in den Damm Wasser abzulassen. Die offizielle Zahl der Toten liegt inzwischen bei über 67.000. Die burmesische Militärregierung hat den Hausarrest von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi verlängert, trotz internationaler Kritik. Die 62-Jährige darf ihre Wohnung für weitere 6 Monate nicht verlassen. Sie verbrachte bereits die letzten 12 Jahre in Haft oder unter Hausarrest. Unter Kritik steht die burmesische Regierung auch, weil sie ausländischen Helfern den Zugang zu den vom Wirbelsturm verwüsteten Gebieten verweigerte. Inzwischen, über 3 Wochen nach der Wirbelsturmkatastrophe, sind ausländische Helfer endlich in das am stärksten betroffene Gebiet vorgedrungen, ins Irrawaddy-Delta. 1,5 Millionen Überlebende hätten dort bisher noch keine Hilfe erhalten, teilt die UNO mit. Die Nahrungsmittelkrise trifft Menschen in Ländern, in denen Krieg herrscht, besonders hart. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, will darum mehr Lebensmittel und Hilfsgüter für diese Menschen bereitstellen. Das hat das IKRK an seiner Jahresmedienkonferenz in Genf mitgeteilt. Besonders stark betroffen seien Tschad, Somalia, Jemen, Afghanistan und Haiti. Der Weltfußballverband FIFA hat seine umstrittene Höhenbeschränkung für internationale Fußballspiele aufgehoben. Demnach können Länderspiele nun wieder in einer Höhe von über 2750 Metern über Meer stattfinden. Und zwar auch ohne eine vorherige Akklimatisierungszeit für die Gästeteams. Mit der Aufhebung der Höhenbeschränkung reagiert die FIFA auf massive Kritik aus Südamerika. Insbesondere Bolivien und Ecuador hatten protestiert, weil ihre auf über 2800 Meter gelegenen Hauptstädte für Länderspiele nicht mehr in Frage gekommen waren.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Aus Brüssel nichts Neues, aber gut getimt. Die EU macht sich für Bulgarien und Rumänien stark, just am Tag vor der Europadebatte im Schweizer Parlament. Mit dem hohen Ölpreis sind auch Hoffnungen verbunden, er löse das Klimaproblem von selbst. Fehlanzeige, sagen Experten. Vom Lüften eines Geheimnisses, das eigentlich schon lange keines mehr ist, weshalb Jimmy Carters Worte über Israels Atomwaffen trotzdem brisant sind. Kino unter Polizeischutz. Unser Italien-Korrespondent hat sich den Film Gomorra da angeschaut, wo er spielt, in Neapel, wo die Mafia das Sagen hat. Klimawandel bereits schneller als die Diplomatie, die Zeche bezahlt wohl die Arktis. Und im Dossier der Ruf nach einer neuen Revolution in der Landwirtschaft, wie Bioproduktion und Gentechnik gemeinsam die Hungerprobleme entschärfen könnten. Brüssel macht Druck, wie ihr eben in den Nachrichten gehört. Wenn die Schweiz die Personenfreizügigkeit nicht auf Bulgarien und Rumänien ausdehne, wäre es keine Verlängerung der bilateralen 1 geben. Aus Brüssel, Thomas Oberer.
Der slowenische Außenstaatssekretär Matijaž Šinkovec als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft machte heute klar, es verstehe sich für die EU-Seite von selbst, dass es keine Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geben dürfe.
It's self-understood for the EU-Seite, that there can be no distinction and therefore no prolongation of the agreement.
Ohne Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien könne das Abkommen nicht weitergeführt werden. Man solle nie die Guillotine-Klausel des ersten bilateralen Vertragspaketes vergessen, das weiter das Kernstück der bilateralen Beziehungen sei. Mit der Guillotine-Klausel meint Šinkovec die Tatsache, dass alle 7 Verträge der sogenannten bilateralen 1 zu einem Paket verknüpft wurden. Wird ein Teil herausgelöst, ist der Rest hinfällig. Dies hat auch der Bundesrat immer kommuniziert. Bundesrätin Wittmer Schlumpf wurde deshalb heute von den klaren Worten in Brüssel nicht überrascht.
Ich habe das nicht als Warnung und nicht als Drohung empfunden. Das ist die Realität. Wenn wir nicht Ja sagen zur Weiterführung der Personenfreizügigkeit, werden die bilateralen 1 innerhalb von 6 Monaten dahinfallen. Wenn wir nicht Ja sagen zur Erweiterung auf Rumänien und Bulgarien, wird das mittelfristig von der EU sicher auch nicht akzeptiert.
Der EU-Vertreter Sinkowicz ließ heute zwar offen, ob die EU im Falle, dass das Schweizer Volk zwar Ja sagt zur generellen Weiterführung der Personenfreizügigkeit, aber gleichzeitig Nein zu Bulgarien und Rumänien, die Abkommen tatsächlich kündigen würde. Aber Sinkowicz machte klar, die Probleme würden sich häufen. Er könne sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass der Beitritt zum Schengen-Raum in diesem Fall einfach wäre.
I could not think of a smooth operation and accession of the Swiss Confederation within the Schengen area a target for which we are.
Für die EU ist eine Gleichbehandlung bei der Personenfreizügigkeit unabdingbar für ein gutes Funktionieren des grenzenlosen Europas. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf machte deshalb klar, man dürfe sich in der Schweiz nicht der Illusion hingeben, man könne einfach mit Neuverhandlungen beginnen, falls die Abkommen wegfallen würden.
Soweit Thomas Oberer in Brüssel. Die EU macht sich also stark dafür, dass ihre beiden jüngsten Mitglieder, Rumänien und Bulgarien, von der Schweiz gleich behandelt werden wie die anderen 25. Dieser Druck kommt am Tag vor der Debatte im Nationalrat über die Personenfreizügigkeit. Dieter Kohler im Bundeshaus, wie werden die heutigen Äußerungen in Brüssel die Debatte morgen in Bern beeinflussen?
Ja, ich meine, wenn, dann höchstens klimatisch. Es wird nun sicher die eine oder andere zusätzliche Kritik absetzen. Brüssel solle sich hier nicht in die Schweizer Politik einmischen. Aber von der Sache her ist es eigentlich nichts Neues und wir haben es eben von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf gehört. Man hat es in der Schweiz immer gewusst und es steht sogar wörtlich in der Botschaft des Bundesrates, dass es die EU nie akzeptieren wird, dass man Rumänien und Bulgarien speziell behandelt. Die Frage ist immer, welches Gewicht man solchen Drohungen beimisst. Denn erst sind es Drohungen, noch ist nichts gekündigt und man weiß auch nicht, wie schnell die EU ihre Drohung dann tatsächlich auch umsetzen würde.
Aber es ist kaum ein Zufall, dass sich die EU ausgerechnet heute, also am Tag vor der Nationalratsdebatte, äußert.
Nein, das ist sicher kein Zufall. Brüssel versucht hier natürlich, die Schweiz zu beeinflussen, um die eigenen beiden Länder, Rumänien und Bulgarien, nicht zu benachteiligen. Der Slowene Sinkowicz stärkt mit seinen Äußerungen nun all jenen in der Schweiz den Rücken, die sich morgen für eine sogenannte Paketlösung stark machen werden. Das heißt, dass es dann nächstes Jahr eine große Abstimmung zur Personenfreizügigkeit mit der EU geben wird. Das wäre dann sozusagen ein grundsätzliches Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit der EU. Auf der anderen Seite sind jene, die getrennte Abstimmungen möchten, allen voran hier die SVP. Damit die Personenfreizügigkeit mit den zwei Ländern Rumänien und Bulgarien bekämpft werden kann, ohne aber gleich die ganze EU in Frage stellen zu müssen. Beide Wege haben Vor- und Nachteile. Am Schluss entscheiden dann abstimmungstechnische Überlegungen, nämlich wie bringt man die eigene Wählerschaft besser an die Urne, eher mit einer Paketlösung oder aber mit mehreren Vorlagen.
Besten Dank, Dieter Kohler, für diese Einschätzung. Energieetiketten, Vorschriften für den Stromverbrauch von Kaffeemaschinen oder Energieausweise für Gebäude. Mit diesen Maßnahmen will der Nationalrat den Energieverbrauch hierzulande drosseln. Viel mehr als diese Sparmaßnahmen allerdings gab heute im Bundeshaus der rekordhohe Erdölpreis zu reden. Er verteuert die fossile Energie weit stärker als irgendwelche Normen oder Abgaben. Da stellt sich die Frage, löst der Markt das Klimaproblem von selbst, Priscilla Imboden?
Der hohe Erdölpreis weckt Hoffnungen. Hoffnungen bei jenen Politikerinnen und Politikern, die seit Jahren den Verbrauch von fossiler Energie drosseln wollen. So etwa SP-Energieexperte Rudolf Richsteiner.
Es beeinflusst das politische Klima. Die Bürgerlichen können sich nicht mehr einfach der Forderung nach erneuerbaren Energien verschließen.
Da winken die bürgerlichen Politiker aber ab. Sie sehen ganz andere Chancen im teuren Öl, nämlich, dass der hohe Preis das Problem von selber lösen werde. CVP-Nationalrat Reto Wehrli.
Mittel- und langfristig bin ich überzeugt, wird dieser Prozess, der sich innerhalb eines Marktprozesses jetzt abspielt, dazu beitragen, dass die Schweiz unabhängiger wird, dass wir nicht mehr von Krisenregionen dieser Welt abhängig sind, via Erdöl und Erdgas.
Klimapolitischer Aktivismus sei jetzt nicht gefragt.
Vertrauen wir jetzt einmal auf den Markt, so wie es immer wieder auch gepredigt wird.
Das sieht auch Werner Messmer von der FDP so. Der Markt funktioniere, das könne er auf seinem Gebiet, dem Baugewerbe, beobachten.
Schon vor anderthalb Jahren, also 2006, wurden bei Neuwohnungen nur noch etwa 13% Ölheizungen eingesetzt. Und ich gehe davon aus, dass diese Zahl jetzt sogar unter 10% sinkt. Und das bedeutet und zeigt, dass der erhöhte Ölpreis selber lenkt.
Die Grünen sehen das anders. Der Markt löse das Problem eben nicht, sagt Nationalrat Geri Müller.
Ja, es kommt einfach immer einen Schritt zu spät, die ganze Geschichte. Es geht hier um eine große Strategie, die angedacht werden muss, das Ganze verteilen beispielsweise. Heute ist es Mode, dass man Produkte über 6-7 Orte produziert, zusammenstellt und dann in der ganzen Welt vertreibt. Das ist etwas, was immer teurer wird und nicht mehr möglich sein wird.
Deshalb verlangt der grüne Politiker, dass der Bundesrat eine Strategie zum Ausstieg aus dem Erdöl entwickelt. Konkretere Ideen hat SP-Energiepolitiker Rudolf Rechsteiner auf Lager.
Jedes Hausdach ein kleines Kraftwerk, das ist möglich. Wir können so die Eigenversorgung der Schweiz in den nächsten 20 Jahren organisieren. Aber es braucht Maßnahmen. Der Markt von selbst ist nicht dazu in der Lage, diese Rahmenbedingungen, auch der Netzausbau bei den Stromnetzen, rechtzeitig zu bewältigen.
Der Markt sei nicht genügend auf die lange Frist ausgerichtet, sagt Rudolf Rechsteiner. Die hohen Erdölpreise führten außerdem zu einer stärkeren Erdölförderung. Es werde plötzlich rentabel, Öl aus Feldern zu pumpen, wo es technisch schwierig und deshalb bisher zu teuer war. Christian Steyer vom WWF weist auf einen weiteren Punkt hin.
Gleichzeitig ist es aber auch so, dass bei hohen Energiepreisen alternative Brennstoffe wie zum Beispiel die Kohle, die ja einen noch größeren CO2-Ausstoß hat als zum Beispiel Erdöl, dass also diese Kohle auch wieder günstiger wird und vermehrt eingesetzt wird.
Da würde der hohe Erdölpreis zu klimaschädigenden Lösungen führen. Deshalb brauche es weiterhin politische Steuerung. Ganz auf den Markt setzen will auch das Bundesamt für Energie nicht. Dort stellt man die Wirkung der hohen Energiepreise auf den Konsum in Frage. Es sei festzustellen, erklärt Vizedirektor Michael Kaufmann,
dass der Benzinpreis, auch wenn er höher wird, gar nicht dazu führt unbedingt, dass die Leute weniger Auto fahren. Das heißt, wir brauchen flankierende Massnahmen im Bereich der Mobilität, damit weniger gefahren wird.
Auch bei hohem Erdölpreis vergeht der Durst nach dem Öl nicht so schnell. Ob der Markt die Klimapolitik ersetzen kann, bleibt also zumindest fraglich. Aber eines ist sicher, der hohe Erdölpreis dürfte die klimapolitische Debatte noch zusätzlich anheizen.
Priscilla Imboden im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen hier. Die beklemmenden Bilder über die Camorra, der plötzliche Drang in die Arktis und der Ruf nach einer zweiten grünen Revolution. Doch zunächst reden wir jetzt über einen Tabubruch. Spätestens seit der Nukleartechniker Mordechai Vanunu 1986 der britischen Sunday Times sein Insiderwissen und heimlich geschossene Fotos zur Verfügung gestellt hat, ist klar: Israel besitzt Atomwaffen. Nur Israel hat das nie bestätigt, aber auch nie dementiert. Jetzt redet Jimmy Carter über das brisante Thema. Israel besitze laut seiner Schätzung 150 Atomwaffen, sagte der Ex-Präsident der USA. Ich sprach darüber mit Andreas Zumach. Er ist Journalist und Experte für Atomwaffen. Welche Rolle spielt es, dass es Jimmy Carter ist, der darüber redet?
Eine erhebliche Rolle, weil die US-Regierung ja bisher immer dieses Nicht-Bestätigen, Nicht-Dementieren-Spiel der israelischen Regierung mitgemacht haben. Und Jimmy Carter ist nun der erste frühere oder amtierende Präsident und überhaupt erste hochrangige US-Politiker, der sich so äußert.
Carter nennt die Zahl von 150. Wie zuverlässig kann er das überhaupt wissen?
Er hat ja wörtlich gesagt 150 oder mehr. Damit ist er mit Sicherheit auf der sicheren Seite. Mordechai Vanunu, den Sie bereits zitiert haben, hat ja in seinen Veröffentlichungen gesagt, dass schon in den 60er Jahren, als das große Atomforschungszentrum in der Negerwüste in Dimona seinen Betrieb aufnahm, 100 bis 200 einsatzfähige Atomsprengköpfe vorhanden seien. 1982 gab es ein Buch von drei israelischen Autoren, darunter ein hoher Militär, die gesagt haben, damals habe Israel allein 200 Atomsprengköpfe für Raketen und Flugzeuge gehabt. Es gibt Geheimdienstquellen, westliche wie auch östliche aus Zeiten der Sowjetunion, die Zahlen von bis zu 500 sagen, und zwar in allen Kategorien, für Flugzeuge, für Raketen, Artilleriegeschosse und künftig dank der Hilfe Deutschlands mit 3 atomwaffenfähigen U-Booten dann auch zu See.
Spielt denn die Zahl als solche überhaupt eine Rolle? Oder anders gefragt, kommt es darauf an, ob Israel 15 oder 150 Atomwaffen hat?
Nein, das tut es nicht, zumindest nicht in der derzeitigen Situation. Der ehemalige US-amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamara hat in den 60er Jahren, also zu Beginn des Kalten Krieges mit der Sowjetunion, mal gesagt, es reicht völlig aus, wenn wir und die Sowjets maximal jeweils 400 Atomwaffen haben. Damit können wir uns gesichert gegenseitig vernichten und den Rest der Welt auch noch. Tatsächlich haben dann, wie wir wissen, beide Staaten im Verlaufe des Kalten Krieges bis zu 15.000 Atomwaffen gleichzeitig jeweils gehabt. Es spielte nur eine Rolle im Falle Israels, wenn es in der Region einen atomaren Mitkonkurrenten gäbe. Den gibt es zum Glück bisher noch nicht. Weder Iran noch irgendein anderes Land hat bisher Atomwaffen. Und solange das so ist, reicht es aus, wenn man eine oder zwei hat, um die politischen Einschüchterungs- und Abschreckungswirkungen zu erzielen, die man erzielen will.
Da redet jetzt also Jimmy Carter, der Ex-Präsident der USA, über Israels Atomwaffenarsenal. Was beabsichtigt er mit diesem Tabubruch?
Er beabsichtigt mit Sicherheit, den Kandidaten der Demokratischen Partei für die Präsidentschaft, Barack Obama, davon dürfen wir ja ausgehen, dass er es wird, zu unterstützen. Denn Barack Obama hat in diesem bisherigen Wahlkampf eine zentral wichtige Aussage gemacht. Er hat gesagt, ich bin, wenn ich Präsident werde, bereit, mit dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad und auch mit anderen Regierungschefs sogenannter Schurkenstaaten zu reden und das ohne Vorbedingungen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Unterschied zwischen Barack Obama allemal zu dem republikanischen Kandidaten McCain, aber auch im Vergleich zu seiner noch Mitbewerberin Hillary Clinton. Wenn er das durchhalten würde und umsetzen würde, würde das die amerikanische Nahost- und Mittelostpolitik und überhaupt die Außenpolitik fundamental verändern im Vergleich zu den letzten 8 Jahren. Wegen dieser Äußerung ist Barack Obama erheblich unter Beschuss geraten und der amtierende Präsident Bush hat ihm vorgeworfen, er verhalte sich wie Churchill damals gegenüber den Nazis, also Appeasement. Und ich denke, es war Carters Absicht, hier Barack Obama Flankenschutz zu ermöglichen, damit dann diese Verhandlungen eines Tages auch möglich werden.
Die Einschätzung von Andreas Zumach. Kirchtberge, Drogenhandel, Gomorra. Die süditalienische Stadt Neapel kämpft mit negativen Schlagzeilen. Daran ändert vermutlich auch der Film Gomorra nichts, der soeben in Cannes den großen Preis der Jury erhalten hat. Der Film schildert das Leben in der Betonsiedlung Le Vele im neapolitanischen Problemviertel von Scampia. Die Banden der Camorra haben dort das Sagen, bestimmen den Alltag der Familien. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini hat sich den Film in Neapel angeschaut.
Das Kino am Ende der schönen Via Chiaia in Neapel ist bewacht von Polizei. Es werden Attentate befürchtet. Saviano, dessen Buch Gomorra ein Bestseller wurde, übersetzt in 33 Sprachen, in Italien allein wurden über 1.200.000 Exemplare verkauft. Saviano kann sich seit einem Jahr nur noch unter Polizeischutz bewegen. Die Camorra will den Journalisten, der ihre Wirklichkeit schonungslos zeigt, umlegen und mit ihm auch gleich noch den Regisseur des Films, Matteo Garrone. Die Bilder des Films sind beklemmend. Die Vele in Scampia, ein riesiges, verslammtes Betongebäude, können Außenstehende nicht betreten. Sie sind ein extraterritoriales Kriegsrevier. Da herrschen die Camorra-Banden, die Drogen- und Müllhändler, die Waffenschieber. Die kleinen und großen Gauner und Kriminellen spielen sich im Film selbst. Im vollen Kinosaal identifizieren sich einige Junge mit den schießwütigen Helden. Sie lachen triumphierend, klatschen vor Begeisterung. Auf der Straße danach um 1 Uhr morgens kreisen bedrohlich Junge auf ihren Motorrädern um die wenigen Passanten. Ich werde zum Glück nicht als Fremder, als Ausländer erkannt. Die Camorra herrsche überall, im Zentrum wie in den Randvierteln, sagt mir ein Buchhändler in der Galleria Umberto. Alle bezahlten den Pizzo, meint ein Bauunternehmer, ohne Ausnahme. Er arbeitet in ganz Italien, aber nicht in Neapel oder in Kampanien. Das käme ihm nicht in den Sinn, denn da müsse man sich mit den Mafien arrangieren. Wir sind alle unter Druck. Das Viertel Ponticelli ist in die internationalen Schlagzeilen gekommen. Eine Barackensiedlung von rund 1000 Roma wurde von der Polizei nach Demonstrationen von Anwohnern, viele Frauen unter ihnen, geräumt. Eine Roma-Frau habe versucht, ein Kind zu entführen, war erzählt worden. Da machte sich die aufgestaute Wut der Nachbarn in Protesten Luft. Und Banden von Vermummten, junge Camorristi, sagt man mir, mit Schlagstöcken bewaffnet, warfen Molotow-Cocktails und brannten Hütten nieder. Die Polizei intervenierte gerade rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhüten. In einem Sozialzentrum der Waldenserkirche in Ponticelli, es betreut Kinder nach der Schule und sorgt sich auch um Jugendliche, spreche ich mit dessen Leiter Salvatore Cortini. Die meisten Familien funktionierten hier noch glücklicherweise trotz der grassierenden Arbeitslosigkeit, aber viele funktionierten eben nicht. Drogen seien allgegenwärtig, Kokain und vor allem auch synthetische Drogen.
Hey, qui c'è la droga, quindi si spaccia la droga, poi la
Coca, eroina.
Sì, coca, però adesso c'è molta sintetica.
Im Viertel regiert der Camorra-Clan, der Sarno. Die Familie kontrolliert alle krummen Geschäfte. Die Jungen werden von 14 an angeheuert. Ab 16 lernen sie das kriminelle Business auf der Straße mit Diebstahl, Raub und so weiter und werden finanziell autonom. Für die Jungen sei die Zugehörigkeit zur Camorra eine soziale Anerkennung. Sie bringe Prestige, meint Salvatore Cortini.
È una riconoscenza sociale per loro. Perché significa che nessuno poi lo può toccare.
Niemand traut sich, den Camorristi entgegenzutreten. Sie werden im Quartier zu intoccabili, unberührbaren. Und das wissen auch die Kleinsten. So kann es passieren, dass ein 9-Jähriger ihm, dem über 50-Jährigen, sage: Wer bist du denn schon? Ich gehöre zur Camorra-Familie und du kannst mir nichts tun.
Cioè, voglio dire, loro, un ragazzino.
Und wenn ein Auto gestohlen wird und das nicht im Auftrag der Camorra selbst geschieht, dann geht man zu den Clan-Bossen und nicht zur Polizei, um den Wagen wiederzufinden. Dasselbe im Streitfall. Die Bosse regeln es, spielen die Richterrolle.
Se litigano due persone, vanno lì a risolvere il problema.
Der Staat hat weitgehend abgedankt. Die Straßen haben Löcher, die Straßen sind schlecht beleuchtet, die Lehrer sind überfordert, vermögen kein Wissen, keine Erziehung zu vermitteln. Das sagt man mir, das bestätigt mir auch der Waldenser Pfarrer Massimiliano Pagliai.
Non c'è la cultura dello Stato, non c'è la cultura di essere parte di una comunità civile per l'appunto.
Ohne Staatsbewusstsein und Bürgersinn sind die Anwohner sich selbst überlassen und natürlich der Camorra ausgeliefert.
Die Camorra im Kino, Rolf Pellegrini über den Film Gomorra und die Hintergründe dazu. Und wieder kommen alarmierende Berichte aus China. Bei zwei Nachbeben heute sollen erneut zehntausende Häuser eingestürzt sein. Nachrichtenagenturen sprechen gar von Hunderttausenden von zerstörten Gebäuden. Von Opfern ist bisher noch wenig bekannt. Gleichzeitig droht Gefahr von immensen Flutwellen. ARD-Korrespondentin Claudia Witte.
Die Gefahr von Flutwellen durch überlaufende Seen und brechende Staumauern ist im chinesischen Erdbebengebiet nach wie vor sehr groß. An mindestens 35 Orten haben Erdrutsche und Gerölllawinen Flüsse gestaut und zu künstlichen Seen verwandelt. Heftige Regenfälle lassen die Wasserpegel dort bedrohlich ansteigen und die Gefahr, dass die Reservoirs überlaufen, steigt von Tag zu Tag. Außerdem sind nach Angaben des chinesischen Ministeriums für Wasserbau in der gesamten Erdbebenregion mehr als 2300 Dämme durch Erdstöße vorgeschädigt. Es sei unklar, wie lange sie halten würden, heißt es aus Peking. Am kritischsten ist die Lage oberhalb der vom Erdbeben weitgehend zerstörten Stadt Beichuan. Dort hat sich unmittelbar nach dem Erdbeben vom 12. Mai ein künstlich gestauter See gebildet, dessen Wasserpegel sehr schnell alarmierende Höhen erreicht hat. Wenn die hier gestauten Wassermassen sich unkontrolliert in die Ebene ergießen, sind nach offiziellen Angaben mehr als 100.000 Menschenleben bedroht. Seit gestern sind in der Region 1800 Soldaten der Volksbefreiungsarmee rund um die Uhr im Einsatz. Sie sollen ein kontrolliertes Abfließen der Wassermassen vorbereiten. Zu diesem Zweck graben sie unter Hochdruck ein Kanalbett, durch das die Wassermassen abgeleitet werden sollen. Helikopter fliegen laufend schweres Räumgerät ein. Unter optimalen Bedingungen wird es etwa 10 Tage dauern, den Kanal auszuheben, heißt es aus chinesischen Militärkreisen. Es ist ein Kampf gegen die Uhr, da in weiten Teilen Chinas in diesen Wochen die Regenzeit einsetzt.
Die Klimaerwärmung hat einen Teil der Erde ins Zentrum des Interesses gerückt, der uns sonst kalt lässt, die Arktis. Sie ist vor allem für die Wirtschaft brennend interessant geworden, seit die Eiskappe am Nordpol rapide abschmilzt. Forschungsexpeditionen, politische Schlagabtausche und sogar militärische Muskelspiele häuften sich im vergangenen Sommer und sind auch weiterhin zu erwarten. Ab heute treffen sich jetzt erstmals Vertreter aller 5 Arktis-Anrainerstaaten. Das sind Dänemark, Kanada, Russland, Norwegen und die USA. Fredrik Steiger zur Ausgangslage.
Kein Zweifel, die Arktis ist interessant geworden. Und zwar nicht länger nur für Forscher und Abenteurer, sondern seit kurzem auch für Ölfirmen, Fischer und Touristiker, für Reeder, Rohstoffhändler und Politiker. Der Nordpol werde jetzt zu einem geostrategischen Zankapfel, meint via Satellitentelefon einer der führenden Arktis-Experten, Scott Borgerson vom US Council on Foreign Relations.
The sea ice is melting much faster than most of the scientists and their climate model projections had thought.
Das arktische Eis schmelze viel rascher ab, als Wissenschaftler und ihre Klimamodelle erwartet hätten. Und deshalb würden weitaus früher, als man bisher vermutet habe, neue Handelsrouten, Fischgründe und vor allem Öl- und Gasvorkommen zugänglich. Rund 25% der bisher noch ungenutzten Öl- und Gasreserven sollen sich am Nordpol befinden. Diese Angaben, so Scott Borgerson, seien allerdings nicht gesichert. Erst vor kurzem habe man mit umfangreicheren Untersuchungen begonnen. Aber eines sei dennoch klar.
Oil is over $103 a barrel now.
Seit der Ölpreis $130 und mehr pro Fass erreicht habe und bei einer ungebrochen steigenden Nachfrage sei klar, dass das Anzapfen der Arktisquellen ökonomisch interessant werde und diese daher enorme Begehrlichkeiten weckten. Große Gewinne für den Welthandel verspreche außerdem die künftige Nutzung der arktischen Seewege, dank denen sich etwa der Weg von Nordwesteuropa nach Japan um Tausende von Seemeilen verkürzen lasse. Sämtliche 5 Arktis-Anrainerstaaten, also Kanada, Russland, die USA und Norwegen, sowie Dänemark, zu dem Grönland gehört, haben deshalb begonnen, ihre Ansprüche deutlicher zu formulieren und auszuweiten. Arktis-Experte Borgerson rechnet daher mit wachsenden politischen Spannungen.
I think that there is a danger of the climate changing faster than law and diplomats are able.
Die Gefahr sei groß, dass der Klimawandel schneller sei, als die internationale Diplomatie reagieren und die Rechtsordnung für das Nordpolargebiet angepasst werden könne. Borgerson zweifelt daher, dass die jetzige Konferenz, die auf Einladung Dänemarks im grönländischen Ilulissat stattfindet, die Konfrontation beenden könne.
The perfect outcome of that would be if they were able to agree in principle or in concept.
Es wäre schon viel erreicht, wenn man sich wenigstens im Prinzip darauf einigen könnte, dass ein von allen akzeptierter internationaler Arktisvertrag nötig sei und dass man sich sofort daran mache, alle Probleme auf den Tisch zu bringen und einen solchen Arktisvertrag auszuhandeln beginne. Ein Vorbild gibt es nämlich, den Antarktisvertrag von 1954. Darin verzichten alle Staaten auf Gebietsansprüche und im 6. Kontinent wird einzig die wissenschaftliche Forschung erlaubt, nicht aber die ökonomische Nutzung. Scott Borgerson zweifelt freilich, dass ein vergleichbares Abkommen auch für die Arktis möglich ist. Es dürfte kaum möglich sein, wirtschaftliche und selbst militärische Aktivitäten im hohen Norden rundweg zu verbieten. Dafür sei der Wille, die Rohstoffreserven auszubeuten, viel zu groß. Und zwar nicht nur in jenen Ländern, die unmittelbar ans Nordpolarmeer grenzen. Es wäre, so der Arktis-Experte, schon viel erreicht, wenn es wenigstens gelänge, sich auf eine Nutzung der Arktis zu verständigen, welche die Umwelt nicht nachhaltig schädige. Doch selbst das ist keineswegs sicher. Und vorderhand stehen die Zeichen eher auf Konfrontation. Und nicht wenige Beobachter rechnen mit einem neuen kalten, einem eiskalten Krieg um die Arktis.
Fredrik Steiger. Die Zahl der Menschen, die auf der Erde leben, ist seit Jahrzehnten am Steigen. Dass die Produktion von Nahrungsmitteln einigermaßen Schritt halten kann, dafür sorgte unter anderem die sogenannte «Grüne Revolution». Dazu ein weiterer Teil in unserer Reihe, die wir letzte Woche gestartet haben.
Hunger, Märkte, Politik. Die Probleme und Lösungen.
Millionen von Menschen verdanken ihr Leben dieser grünen Revolution. Seit Ende der 50er Jahre veränderte sie die Landwirtschaft in den Schwellenländern. Besseres Saatgut, potente Dünger, chemische Schädlingsbekämpfungsmittel und neue Maschinen ließen die Lebensmittelproduktion stark anwachsen. Die aktuelle Nahrungsmittelkrise lässt nun den Ruf nach einer zweiten grünen Revolution laut werden. Wie könnte eine solche aussehen? Ein Bericht von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Die Verdienste der ersten grünen Revolution sind unbestritten, vor allem in Teilen Lateinamerikas und Asien. In Ländern wie Indien und Pakistan wuchs die landwirtschaftliche Produktion dank modernem Saatgut, Dünger und Pestiziden auf mehr als das Doppelte zwischen 1970 und dem Jahr 2000. Die Ernte zu steigern war das oberste Ziel. Rücksicht auf die Umwelt hingegen war lange kein Thema während der ersten grünen Revolution. Das ist denn auch eine ihrer Schattenseiten. Vor allem die Böden und die Wasserqualität hätten gelitten, sagt Shivaji Pandey von der Welternährungsorganisation FAO.
Because it was generally seed and fertilizer led green revolution, there were some negative consequences to health of soil, water quality.
Pestizide und andere Chemikalien hätten die Umwelt vergiftet. Die Fruchtbarkeit der Böden habe abgenommen. Tatsächlich geht denn auch der kürzlich veröffentlichte Bericht des Weltlandwirtschaftsrats höchst kritisch mit den Errungenschaften der ersten grünen Revolution ins Gericht. Und das nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch wegen der sozialen Folgen in den betroffenen Ländern. Hunger und Armut seien nämlich nicht verschwunden, trotz der höheren Erträge, sagt Hans Herren, der Co-Vorsitzende des Rats.
Man hat ja mehr produziert, als man brauchen konnte. Und so sind die Preise gefallen. Und das heißt, das Einkommen der Bauern ist weniger geworden. Da sind viele bankrott gegangen, in Indien zum Beispiel. Also das große Sozialproblem eigentlich war, dass die grüne Revolution, trotzdem sie die Leute ernährt, ernähren kann, hat das Problem der Armut, das auch wieder sehr stark mit dem Hunger verbunden ist, nicht gelöst.
Eine zweite grüne Revolution muss deshalb ganz anders aussehen als die erste. Da sind sich die Experten einig. Sie soll die Umwelt schonen und vor allem den Kleinbauern zugutekommen. 75% der Armen in Entwicklungsländern würden auf dem Land leben, sagt FAO-Experte Shivaji Pandey. Und die allermeisten davon seien Kleinbauern. Sie müsse man daher zuerst unterstützen. Gelernt aus der ersten grünen Revolution haben die Wissenschaftlerinnen und Entwicklungsexperten außerdem, dass das beste Saatgut nichts nützt, wenn es nicht zu den Leuten kommt oder auf den Feldern verdorrt. In Afrika zum Beispiel seien effiziente und umweltschonende Bewässerungsanlagen entscheidend, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, sagt Shivaji Pandey. Auch das Straßennetz und die Stromversorgung des Kontinents müssten dringend ausgebaut werden. Nur 3% des ländlichen Afrikas verfügten über Strom. Dieser sei aber essentiell für die Entwicklung der Landwirtschaft. Man müsse, sagt Pandey, eine grüne Revolution in Afrika breit angehen. Strom, Straßen, Bewässerung, Lagergebäude und Märkte, all das müsse ausgebaut werden. Ein riesiges Unterfangen, das beinahe nicht zu schaffen scheint. Doch es gibt durchaus Grund für Optimismus. Das sagt etwa Joe de Vries. Der gebürtige Amerikaner arbeitet in Nairobi für die Organisation AGRA, die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, die vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan geleitet wird.
The infrastructure has improved in many countries over the past decade. I've been in Africa for 21 years and I've seen broad improvements in the road networks in virtually all countries.
Er lebe seit 21 Jahren in Afrika, sagt Joe de Vries, und in dieser Zeit habe sich die Infrastruktur stark verbessert. Das Straßennetz zum Beispiel sei in den allermeisten Ländern ausgebaut worden. Eine zweite grüne Revolution braucht also eine bessere Infrastruktur. Doch wie schon bei der ersten grünen Revolution könnte den Bauern auch neues, verbessertes Saatgut helfen. In Forschungslabors weltweit entwickeln Wissenschaftler deshalb neue Sorten, die in Afrika gut wachsen und deren Endprodukt der Bevölkerung schmeckt. Umstritten ist dabei der Einsatz der Gentechnologie. So räumte der kürzlich erschienene Bericht des Weltlandwirtschaftsrats gentechnisch veränderten Pflanzen nur einen geringen Stellenwert ein. Hans Herren vom Weltlandwirtschaftsrat:
Die Technologie hat von allen den Vorhersagen dann auch nichts richtig Nützliches produziert. Natürlich, wenn man vielleicht jetzt Trockenheitresistenz einzüchten könnte oder Salztoleranz, aber das braucht natürlich noch sehr lange, weil das sehr kompliziert ist. Und das sind Gebiete, wo man eben heute nicht sagen kann, was da rauskommt oder nicht.
Und deshalb sei es einfach noch zu früh, um das Potenzial der Gentechnologie abzuschätzen, sagt Hans Herren. Andere Wissenschaftler hingegen und auch die Industrie sind schon heute davon überzeugt, dass die Gentechnologie eines Tages ihren Teil zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung beitragen könnte. Eine der prominentesten Gentech-Pflanzen, die laut den Forschern eines Tages nützlich sein könnte, stammt aus der Schweiz. Der Golden Rice des ehemaligen ETH-Professors Ingo Potricus. Dieser Reis ist besonders reich an Vitamin A und könnte daher, so wird geschätzt, pro Jahr rund 500.000 Kinder vor dem Erblinden bewahren. Vor wenigen Wochen haben neue Feldversuche mit dem Golden Rice auf den Philippinen begonnen. Auf dem Markt wird der Gentech-Reis jedoch allerfrühestens in einigen Jahren sein. Ob Golden Rice oder dürreresistenter Weizen, Joe de Vries von der Allianz für eine grüne Revolution in Afrika will nicht warten, bis Gentech-Pflanzen für einen Einsatz in den Entwicklungsländern bereit sind. Die grüne Revolution in Afrika könne auch ohne Gentechnologie gestartet werden, sagt er. Schließlich sei auch die erste grüne Revolution ohne sie ausgekommen. Und im Streit um die Gentechnologie, so de Vries, gehe oft vergessen, dass die moderne Pflanzenzucht auch ohne Genmanipulation sehr erfolgreich sei. Für Hans Herren und den Weltlandwirtschaftsrat verdeckt die Diskussion um die Pflanzenzucht eine noch viel wichtigere Frage, nämlich die nach den Böden. Immer bessere Hochleistungspflanzen würden nichts nützen, wenn die Bodenfruchtbarkeit weiter abnehme, warnt der Wissenschaftler.
Das Problem, warum nicht genug produziert wird, ist, weil die Böden nicht gut sind. Und da muss man eben eine bessere Landwirtschaft, also das heißt Biolandbau oder Ökolandbau einführen, wo man die Böden mit den Jahren aufbaut, wo man das Leben wieder reinbringt und so, dass sich die Fruchtbarkeit eigentlich fast automatisch verbessert, nicht verschlimmert.
Versuche, die er in Afrika gemacht habe, hätten gezeigt, dass sich die Erträge mit bodenschonendem Biolandbau verdoppeln ließen, sagt Hans Herren. Biolandbau oder Gentechnik? Oder etwa Biolandbau und Gentechnik? Mögliche Zutaten der Wissenschaft für eine zweite grüne Revolution gibt es viele. Ob sie gelingen wird, könnten aber schließlich so grundlegende Dinge entscheiden wie Strom und Straßen.
Ein Bericht von Odette Frey. Weitere Informationen und Hintergründe zum Themenkreis Hunger finden Sie im Internet unter drs.ch. Dort gibt es übrigens das Echo der Zeit und weitere DRS-Sendungen auch als Podcast. Verantwortlich für das heutige Echo war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.